ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Fragt man Israelis, wann genau eigentlich die Hoffnung gestorben ist, die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten, dann denken viele an einen ganz bestimmten Tag vor etwa 30 Jahren. Es ist der 4. November 1995. Auf dem Platz mitten in Tel Aviv, der heute Rabinplatz heißt, haben sich etwa 100.000 Menschen versammelt. Das Motto der Kundgebung: Ja zum Frieden, Nein zur Gewalt. Es herrscht Feierstimmung. Auf der Bühne vor dem Rathaus von Tel Aviv singt Miri Aloni, was sie berühmt gemacht hat, ihr Shir HaShalom, ihr Friedenslied. Singt mit lautem Schreien ein Lied für den Frieden, heißt es im Refrain. Miri Aloni hatte das Lied erst auf Arabisch, dann auf Hebräisch gesungen und schließlich einen Mann nach vorne geholt, der bis dahin fast schüchtern am Rand der Bühne gestanden hatte. Nun sprach Yitzhak Rabin, damals Israels Premierminister, in das Mikrofon, das ihm hingehalten wurde. Er sagte: Wir singen nicht über den Frieden, wir machen Frieden. Auch wenn da eine Menge vor ihm stand, die Frieden wollte, die Szenerie war schon damals bedrohlich. Drei Hubschrauber kreisten über dem Platz, Scharfschützen waren auf den Häuserdächern postiert. Aber Rabin sagte:
Diese Regierung, der ich zusammen mit meinem Freund Shimon Peres vorstehen darf, hat beschlossen, dem Frieden eine Chance zu geben. Einem Frieden, der die meisten Probleme Israels lösen wird.
Da hatte Yitzhak Rabin nur noch wenige Minuten zu leben. Auf dem Weg von der Bühne zu seinem Auto passte ihn Yigal Amir ab. Der jüdisch-israelische Terrorist schoss mehrmals auf den Premierminister. Sein Bürochef gab in einem nahegelegenen Krankenhaus seinen Tod bekannt. Yitzhak Rabin hatte den zusammengefalteten Zettel mit dem Text vom Friedenslied in seiner Brusttasche. Man fand ihn voller Blut. 30 Jahre ist das her und wirkt wie aus einer anderen Zeit. Doch es gibt Konstanten. Benjamin Netanyahu wurde 1996 der Nachfolger von Yitzhak Rabin. Er hatte vor dem Mord die Stimmung gegen ihn angeheizt, weil sich Rabin für einen palästinensischen Staat eingesetzt hatte. Netanyahu war auf Kundgebungen aufgetreten, auf denen Rabin als Verräter beschimpft wurde. Heute ist er weiter an der Macht und stolz darauf, eine Zwei-Staaten-Lösung all die Jahre verhindert zu haben. Und Itamar Ben-Gvir ist heute Israels Minister für nationale Sicherheit, zuständig für die Polizei. Damals, 3 Wochen vor Rabins Ermordung, stand er vor Fernsehkameras, das abgebrochene Emblem von Rabins Fahrzeug in der Hand und sagte: So wie wir hier herangekommen sind, kommen wir auch an Rabin ran. Wer glaubt heute noch an Frieden im Nahen Osten? Wer glaubt noch an Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern nach all dem, was passiert ist? Nach all den Terroranschlägen an Israelis und der Gewalt an Palästinensern? Und vor allem nach dem 7. Oktober 2023, dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen und dem anschließenden Krieg. Der Angriff begann am frühen Morgen mit vielen Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden. 3.000 bis 4.000 Terroristen kamen über die Grenze und fielen über ganze Ortschaften her. Fast 1.200 Menschen wurden damals ermordet, rund 250 als Geiseln verschleppt. Und der Krieg in Gaza hat seitdem für massenhaften Tod und Zerstörung gesorgt. Spätestens seit diesem Tag sagen die allermeisten, die bis dahin immer noch auf Frieden gehofft hatten, sie haben diese Hoffnung verloren. Doch es gibt auch die anderen, die, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, die weiter für Frieden kämpfen, gerade jetzt. Maoz Inon und Aziz Abu Sara, der eine ein jüdischer Israeli, der andere Palästinenser aus Jerusalem, stehen auf der Bühne und erzählen ihre Geschichte.
It's the worst day of my life.
Es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich verlor meine Eltern. Sie gehörten zu den ersten Opfern des Hamas-Angriffs. Meine Eltern, Jacobi und Bilha, waren 78 und 76 Jahre alt und mitten im Leben. Sie waren eine Stütze ihrer Gemeinde und unserer Familie. Liebevolle Eltern für mich und meine 4 Geschwister, sowie für ihre 11 Enkelkinder. Und ich ertrank in einem Meer aus Trauer und Schmerz. Mein Körper war buchstäblich, und das ist keine Metapher, in 1000 Stücke zerbrochen.
My body was broken into thousands of pieces.
Ein paar Tage nach der Katastrophe, nach dem Tod seiner Eltern im Kibbuz Netifa Asara, bekam Maos eine Nachricht auf Facebook von Aziz Abu Sara, der eine ganz andere Geschichte hat. Als er 10 Jahre alt war, verlor er seinen Bruder. Weil der Steine geworfen hatte, saß er in israelischen Gefängnissen. Dort wurde er gefoltert, sagt Aziz. Ein Jahr danach ist er an den Folgen gestorben. Hoffnung hatte Aziz damals nicht und auch an Frieden hat er nicht gedacht.
Als 10-Jähriger ist man auf den Verlust seines älteren Bruders nicht wirklich vorbereitet. Ich war sehr wütend und verbittert und wollte Rache. 8 Jahre brauchte ich. Diese 8 Jahre waren sehr schwer. Denn mit diesem Rachegedanken und dieser Wut zu leben, ist sehr zerstörerisch. Es geht darum, uns selbst zu befreien. Vergebung dient uns selbst, bevor wir anderen dienen. Letztendlich dient sie auch der Gesellschaft, weil wir keine Rache suchen. Aber in erster Linie befreit sie uns.
Mit 18 hat Aziz Abu Sara angefangen, Hebräisch zu lernen. Da hat er zum ersten Mal in seinem Leben Israelis getroffen, die keine Siedler waren und keine Soldaten. Und wenige Tage nach dem 7. Oktober hat er Maoz Inon, mit dem er nur auf Facebook befreundet war, eine Nachricht geschickt.
I knew how courageous you need to be.
Ich wusste, wie viel Mut es braucht, auf einen Israeli zuzugehen, den man kaum kennt, und ihm seine Unterstützung anzubieten. Also antwortete ich mit gebrochenem Herzen. Ich glaube, ein paar Tage später hatten wir ein Zoom-Meeting und begannen, uns wirklich kennenzulernen, unsere Lebensgeschichten. Und so kam eins zum anderen. Monate später hatten wir die Ehre und das Privileg, den verstorbenen Papst Franziskus zu treffen. Ich glaube, Papst Franziskus hat uns als Brüder bezeichnet. Er war der Erste, der uns Brüder nannte. Und von diesem Moment an fühlt es sich so an. Es ist keine Freundschaft, keine Partnerschaft. Wir sind Brüder.
And from that moment on, that's how it feels. It's not a friendship, it's not a partnership, it's a brotherhood.
We decided we're stronger together than each apart.
Wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam stärker sind als allein. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, dass viele Israelis und Palästinenser in den letzten 100 Jahren nicht erkannt haben, dass es um dieses Prinzip geht: Wenn ich gewinne, verlierst du. Besser so. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn Menschen getötet werden, wie bei dem, was Maoz widerfahren ist und was unseren Freunden in Gaza passiert, dann raubt uns das letztendlich unsere Menschlichkeit. Und wenn wir all die Bilder sehen und so viel Leid, dann treibt das noch mehr Menschen dazu, solche und noch schrecklichere Dinge zu tun. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns das retten.
So, us working together is what saves us.
Die beiden sind ein eingespieltes Team. Auf der Bühne werfen sie sich die Bälle zu und erzählen von ihrem Plan. Sie wollen nichts weniger als Frieden in Nahost bis 2030. Zusammen mit über 70 israelischen und palästinensischen Organisationen wollen sie den Traum vom Frieden wiederbeleben. Sie wollen, dass Staaten in Programme zur Versöhnung investieren und nicht in Waffen. Und sie wollen den internationalen Druck erhöhen, damit Frieden möglich wird. Dafür sind sie weltweit unterwegs.
Our biggest enemy is indifference.
Unser größter Feind ist die Gleichgültigkeit. Menschen weltweit wurden, vermutlich vor allem von Politikern, davon überzeugt, dass ihre Stimme nichts zählt. Sie können nichts verändern. Wir hingegen gehen umher und sagen: Nein, eure Stimme zählt. Und das gibt mir den Grund, morgens aufzustehen, im Wissen, dass diese Arbeit dazu führt, dass wir Frieden haben werden.
That this work is why we will have peace.
Naiv sind diejenigen, die glauben, Bomben könnten Ruhe bringen, Mauern könnten schützen und Sicherheit schaffen. Es funktioniert nie. Wir sind die Stimme der Geschichte, die immer wieder beweist, dass der einzige Weg zu Sicherheit und Schutz Verhandlung, Diplomatie, Gleichheit und Gerechtigkeit ist.
Von Gleichheit und Gerechtigkeit sind die Menschen in Umm el-Khair meilenweit entfernt. Der Ort liegt im südlichen Westjordanland in der Nähe von Hebron. Fast 350 Palästinenser leben hier in einfachen Gebäuden, 37 Familien. Einer ist Eid Süleyman. Seine Familie ist hier seit 1952. Bei der Gründung des Staates Israel 1948 wurden sie aus der Negev-Wüste vertrieben. Die Landschaft ist karg. Oben am Himmel hört man das Donnern israelischer Kampfjets. Umm el-Khair ist bedroht. Nach israelischem Militärrecht, das hier im besetzten Westjordanland für Palästinenser gilt, sollen jetzt 14 Gebäude abgerissen werden, in denen rund 100 Menschen leben. Demnach stehen sie hier illegal. Auch das kleine Gemeindezentrum, in dem gerade Kinder spielen. Eid Süleyman ist 42. Eigentlich ist er Künstler, aber auch so etwas wie die gute Seele des Ortes.
You know, person in my situation could be suicide.
Weißt du, jemand in meiner Situation könnte Selbstmord begehen, denn ich habe so viel Schreckliches erlebt. Viele schlimme Dinge sind vor meinen Augen passiert. Ich war Zeuge davon. Aber ich sage, nein, wir müssen weiter für die neuen Generationen auf beiden Seiten kämpfen. Auch wenn es Zeit braucht, vielleicht Jahre. Aber wir müssen jeden Tag für den Frieden kämpfen. Und das ist die Lösung für alles. Glaub mir, nichts anderes wird das Problem lösen. Nichts auf dem ganzen Planeten kann mit militärischer Macht gelöst werden.
Nothing solved by a military power in the whole planet.
Dabei leben sie mit der Gewalt praktisch jeden Tag. Immer wieder kommen Siedler und israelische Soldaten. 19 Mal waren sie schon hier, um Gebäude abzureißen. Das große Problem ist nebenan. Die israelische Siedlung Carmel wächst immer weiter.
They live there since 82.
Sie sind dort seit 1982 und seitdem hat sich Carmel rund um Umm el-Khair ausgedehnt. Jetzt ist es ein sehr großes Dorf. Sie haben mit der Landenteignung um das Dorf begonnen und Gebiete abgesperrt, die zum Weiden, für Tiere und zum Ackerbau genutzt wurden. Und jetzt sind wir in einem abgeriegelten Gebiet. Wir haben nur noch die Straße, die hierher führt. Ansonsten kontrolliert die Siedlung das umliegende Land. Es wird vom Militär kontrolliert und das Militär gibt es an Siedler. Das bedeutet, dass die Siedler jetzt völlige Bewegungsfreiheit haben. Wir Palästinenser müssen das Auto benutzen, um aus dem Gebiet herauszukommen. Es ist nicht erlaubt, zu Fuß herumzulaufen.
Only we need to use the car to go to the out of the area. You're not allowed to walk around.
Schon seit Jahren erleben sie immer wieder Gewalt in Umm el-Khair. Es gab Festnahmen, Schläge. Süleymans Vater starb vor 3 Jahren unter einem Polizeiauto, erzählt er, ohne medizinische Hilfe. Und erst Ende Juli wurde sein Cousin Aude erschossen. Er war 31, Vater von 3 Kindern, Englischlehrer. Aude hatte den Siedler Hinon Levi gefilmt, der in der Nähe eine völkerrechtlich illegale Farm betreibt und der mit einem Bulldozer und einer Waffe in das Dorf gekommen war. Aude wurde in die Brust getroffen. Hinon Levi, der Siedler, ist wieder auf freiem Fuß. Das, was wirklich erstaunt, wenn man Eid Süleyman trifft, ist, dass da keine Wut ist, kein Hass. Wo es geht, versucht er seine Leute von Gewalt abzuhalten und auch die israelischen Soldaten, mit denen er auf Hebräisch spricht.
Manchmal gingen sie sehr brutal vor und hatten diese Maschinengewehre. Hey Leute, kommt runter, habe ich gesagt. Andere können ihre Sprache nicht. Und ich habe Angst um die Gemeinde und auch um mich selbst. Manchmal, wenn sie nachts kommen und schießen, können sie einen verprügeln. Ich meine, es ist manchmal wirklich frustrierend. Aber ich versuche irgendwie damit umzugehen, um Gewalt mit ihnen zu vermeiden.
Jetzt, wo hier die nächsten Häuser abgerissen werden sollen, sagt Eid Süleyman, er sei müde und erschöpft. Aber er will die Gemeinschaft zusammenhalten, möchte, dass die Kinder weiter im kleinen Dorfzentrum spielen. Doch was ist Hoffnung in dieser scheinbar ausweglosen Situation unter all dem Druck mit all der Gewalt? Vielleicht so etwas wie eine Überlebensstrategie.
I know it's getting worse. Why I'm keeping hope?
Ich weiß, es wird immer schlimmer. Warum ich die Hoffnung nicht aufgebe, obwohl es um mich herum immer schlimmer wird? Weil ich nicht noch einen Menschen verlieren will, so wie wir Auda verloren haben. Und ich sage mir, selbst im schlimmsten Moment meines Lebens, ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Als ich meinen Cousin blutüberströmt am Boden liegen sah, sagte ich mir, wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Wir dürfen jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir die Hoffnung verlieren, werden wir sterben. Das sage ich euch. Wir werden sterben.
If we lost hope, we will die. I tell you. We will die.
Wie es sein könnte, das friedliche Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern, das versuchen sie auf halber Strecke zwischen Tel Aviv und Jerusalem zu beweisen. Hier liegt das Dorf Neve Shalom, auf Arabisch Wahad al-Salam, in den Hügeln. Der Name bedeutet Oase des Friedens und es wirkt idyllisch. Die Häuser liegen zwischen viel Grün. Seit den frühen 1970er Jahren versuchen sie hier zusammenzuleben. Die Hälfte der rund 300 Bewohner sind jüdische Israelis, die andere Palästinenser. Und ganz selbstverständlich hört man hier beide Sprachen, Arabisch und Hebräisch. Am Ende des Ortes liegt die Schule. 200 Kinder haben gerade Pause. Auch hier kann man sehen, wie sich alles mischt, wenn Kinder, die ganz unterschiedlich aussehen, einfach zusammenspielen. Fast ist das ein wenig kitschig.
Ich bin Israeli, ich bin Jude, ich spreche Hebräisch, das ist meine Identität. Aber ich bin auch bereit, meine Gemeinschaft für Menschen zu öffnen, die anders sind als ich. Das ist sehr wichtig. Zwischen dem Jordan und dem Meer leben 14 bis 15 Millionen Menschen. Niemand wird weggehen. Das müssen die Menschen auf beiden Seiten verstehen. Niemand wird weggehen. Und sobald wir das begreifen, dass es eine Tatsache ist, die Realität, wie sie ist, können wir viel bedeutendere Schritte hin zu einer friedlichen Lösung für unser Zusammenleben unternehmen.
Das sagt Nir Sharon. Er ist der pädagogische Leiter hier. Er kam mit 14 in das Dorf. Seine Mutter war hier Lehrerin. Nun sieht er seine Tochter in dieser Umgebung aufwachsen.
Sie ist im Kindergarten. Ihre Erzieherinnen sind palästinensisch und jüdisch. Zu Hause spricht sie sowohl Arabisch als auch Hebräisch. Und sie versteht die Trennung, die wir machen, nicht. Ich glaube, Kinder außerhalb des Dorfes, selbst in ihrem Alter von 2 Jahren, verstehen das. Sie können sagen, sie ist nicht wie ich, weil sie einen Hijab trägt. Oder sie ist nicht wie ich, weil sie so ist. Ich denke, wir können versuchen, die Konflikte zwischen uns zu verringern. Ich glaube, das hat einen großen Einfluss auf mich als Vater, aber auch auf sie, die in einem multikulturellen Umfeld aufwächst.
Dabei ist das Zusammenleben nicht immer einfach. Das hat sich gerade nach dem 7. Oktober gezeigt. In Neve Shalom, Wahad al-Salam, gibt es Menschen, die Freunde haben, die beim Terrorangriff aus dem Gazastreifen getötet wurden. Andere haben Verwandte in Gaza verloren bei den Angriffen der israelischen Armee. Da herrschten Trauer und Verzweiflung, die nicht zusammenpassen wollten.
Ich denke, es war furchtbar, wirklich nicht einfach. Sowohl für uns Palästinenser als auch für die Juden hier, denn wir leben ja zusammen. Wir teilen vieles. Unsere Kinder gehen auch gemeinsam zur Schule, sie spielen zusammen. Andererseits als Eltern, und das war mein Gefühl, als Palästinenser und Juden zusammen, wollten wir rational handeln. Wir wollten etwas tun, also haben wir während des Krieges in der ersten Woche jeden Tag gemeinsam ein Programm für die Kinder organisiert.
Massoun Swaz ist Palästinenserin, kommt eigentlich aus dem Norden Israels, hat einen Sohn und eine Tochter und lebt hier seit 10 Jahren. Inzwischen hat sie eine Stelle in Neve Shalom, kümmert sich um das Programm mit Universitäten. Denn es gibt nicht nur die Schule für die Kinder, sondern auch Erwachsene kommen hierher und sollen in einem geschützten Raum das Zusammenleben üben. Nach dem 7. Oktober, als der Terror und der Krieg in Gaza die Menschen wieder auseinandergerissen haben, war das nicht einfach. Auch die Schule von Neve Shalom hat ein Problem, denn die meisten Kinder kommen von außerhalb und gerade viele jüdische Familien schicken ihre Kinder nicht mehr. Für Massoun und ihre kleine Familie ist das dennoch der richtige Ort.
Ich glaube, dass dieser Ort deshalb so einzigartig und besonders ist, weil er so funktional ist. Es gibt weltweit keinen anderen Ort, nicht nur in Israel, an dem 2 Konfliktparteien beschließen, zusammenzuleben. Während des Konflikts, der Besatzung, all der Ereignisse und der israelischen Aktionen im Gazastreifen und im Westjordanland.
Ariella Be'eri Benishai ist eine jüdische Israelin und hat schon viel von der Welt gesehen. Geboren wurde sie in Mexiko, sie hat in den USA gelebt, Landwirtschaft studiert, dann Pädagogik. 45 Jahre ist sie jetzt schon hier in Neve Shalom, das sie immer in beiden Sprachen nennt, also auch Wahad al-Salam. Einmal, da hatte sie die Aussicht auf eine Karriere an der berühmten Harvard-Universität in den USA.
There were people who said to me, if you don't come back and if you're not there, many people will think that you don't believe in it.
Manche sagten zu mir, wenn du nicht zurückkommst und nicht da bist, werden viele denken, du glaubst nicht mehr daran und hast aufgegeben. Ich sagte, nein, aber ich habe ein Recht auf mein Privatleben und vielleicht habe ich eine gute Position. Sie sagten, ja, aber du musst an deine Verantwortung denken. Da wurde mir klar, dass es vielen Menschen, auch wenn sie nicht hier leben, Hoffnung gibt, dass es möglich ist und dass es ihnen in ihrem Alltag den Mut gibt. Mir wurde klar, dass ich keine Privatperson mehr bin.
Ariella geht es wie vielen hier. Der Ort, an dem sie seit Jahrzehnten das Zusammenleben versuchen, Neve Shalom, Wahat al-Salam, ist eine Mission.
Als ich ankam, waren hier 6 Familien, eine palästinensische und 5 jüdische. Wir waren 4 oder 5 Menschen, die noch keine eigene Familie hatten, aber trotzdem wie eine Familie zusammenwuchsen. Das hat mein Leben komplett verändert. Durch das Leben, Arbeiten und die Teilnahme am Gemeindeleben gewöhnt man sich so sehr daran, Araber und Juden zusammenzusehen, dass es sich fast leer anfühlt, wenn man an einen Ort kommt und nur Juden oder nur Araber sieht. Und genau so sollte es sein. Es sollte der normalste Ort sein. Man sollte nicht erst denken müssen, was für ein unglaublicher Ort das ist. So sollte es überall sein. Aber dies ist der einzige Ort, der wirklich aus freier Wahl entstanden ist.
Das Projekt des Zusammenlebens, es ist auch nach über 50 Jahren längst nicht abgeschlossen. Eher ist es so etwas wie Work in Progress. Das lernt man, wenn man mit Ariella spricht. Gerade nach dem 7. Oktober sind neue Fragen aufgekommen.
Ich denke, wir haben noch einiges zu besprechen. Es gibt zu klären, warum manche den Wehrdienst verweigern und andere in der Reserve dienen. Das hat zu Spannungen und Schmerz geführt. Manche fragen sich, wie kann man, wenn man für Frieden ist, gleichzeitig in der Armee dienen? Gleichzeitig könnte man sagen, wenn die Hamas die Existenz des eigenen Volkes bedroht, muss man es schützen. Es ist sehr wichtig, offen darüber zu sprechen, seine Meinung zu sagen und seine Gefühle nicht zu verbergen. Aber es ist sehr schwer zu verstehen, wie sich die eigenen Freunde dabei fühlen. Ich glaube nicht, dass wir den Krieg schon hinter uns gelassen haben. Ich denke, der Krieg ist noch nicht wirklich vorbei.
Wie lässt sich überhaupt noch hoffen im Nahen Osten darauf, dass Israelis und Palästinenser in Frieden zusammenleben können und dass in einer Zeit, in der die Dinge eher schlechter werden, es mehr Gewalt gibt? Man braucht dazu Kraft und Mut und einen gewissen Fatalismus. Denn was bleibt, wenn die Hoffnung stirbt? Aziz Abu Sara, der mit seinem Freund und Bruder Maoz Inon für Frieden wirbt, sieht keine Alternative dazu, ein hoffnungsvoller Mensch zu sein.
Ich habe von Maoz viel gelernt, vor allem darüber, nicht optimistisch, sondern hoffnungsvoll zu sein. Zwei völlig verschiedene Dinge. Es geht nicht nur darum, positive Gefühle zu haben und auf das Beste zu hoffen, sondern Hoffnung ist etwas, das wir selbst erschaffen. Hoffnung ist etwas, das wir tun. Nicht nur etwas, das wir uns vorstellen. Aber wenn wir es uns genug gewünscht und genug dafür gearbeitet haben, dann ist es möglich. Ich sage den Leuten aber auch, okay, gut, nehmen wir an, du sagst, es gibt keine Hoffnung. Was ist dann die Alternative? Dann meinst du, die letzten 100 Jahre werden die nächsten 100 Jahre auch sein. Und das will ich nicht akzeptieren.
Für Eid Süleyman im besetzten Westjordanland ist Hoffnung seine ganz persönliche Strategie zum Überleben. Aber auf einer höheren Ebene führt sie auch zum Frieden, glaubt er.
Wenn wir und die Israelis uns 100 Jahre lang gegenseitig umbringen, werden wir den Konflikt nicht lösen. Das Land ist riesig, es könnte uns alle verschlingen. Aber wir sollten klug sein und die Verantwortung nicht immer nur hin und her schieben. Ich weiß, die Stimmung ist angespannt, die Gewalt hat zugenommen und die Lage ist nach dem Krieg und dem 7. Oktober schlecht. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich glaube an den Frieden, auch wenn es in diesem Konflikt vor vielen Jahren viele Opfer auf palästinensischer und israelischer Seite gab. Viele Menschen haben in diesem Konflikt sinnlos ihr Leben geopfert. Aber wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben. Und das sage ich immer wieder. Es ist noch nicht zu spät. Nein, es ist noch nicht zu spät.
I'm saying all the time, it's not too late. No, it's not too late.
Und auch in Neve Shalom, Wahat al-Salam, wo sie seit über 50 Jahren das Zusammenleben üben, geht es nicht ohne Hoffnung. Das sagt Massoud Nswas, die junge palästinensische Mutter.
Ich kann nicht jeden Morgen aufwachen und denken, okay, ich habe Hoffnung und wow, bald ist es soweit und ich werde Frieden erleben. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Staat Palästina noch erleben werde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Kinder das noch erleben werden. Aber ich denke, wir haben keine andere Wahl. Und weil wir zusammen sind, weil wir hier sind, sollten wir ständig miteinander reden. Das ist alles. Wir haben keine andere Wahl. Und wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Aber das ist für mich Hoffnung. Es ist nicht nur Hoffnung, es ist der Alltag. Und ich kann handeln.
For me, hope is the daily life. Yani, I am an action.
Ariella, die israelische Jüdin, die das friedliche Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern schon seit 45 Jahren versucht, will am Schluss noch etwas sagen. Zum Vorwurf, das alles sei furchtbar naiv angesichts der scheinbar ausweglosen Wirklichkeit des Nahostkonflikts.
Of course you have to be naive to think against the grain.
Natürlich muss man naiv sein, um gegen den Strom zu schwimmen. Man muss naiv sein, um zu glauben, dass es möglich ist, eine Brücke zu schlagen. Hätte ich gewusst, wie kompliziert alles ist, als ich ankam, hätte ich es vielleicht nicht gewagt, aber ich war naiv. Jetzt, wo ich mittendrin bin, muss ich mit den Gegebenheiten zurechtkommen und Lösungen finden. Wenn man in der aktuellen Situation feststeckt, kann man sich nichts anderes vorstellen. Um einen Weg zu ebnen, muss man sich etwas vorstellen, das noch nicht existiert. Vielleicht muss man naiv sein, aber ich bin lieber naiv als zynisch.
I prefer to be naive than to be cynical.